Muss man Kontakt haben mit den eigenen Eltern? Ganz viele Klienten von mir, die anfangen, ihr eigenes Trauma zu heilen und ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, brauchen mitunter manchmal eine Auszeit von ihren eigenen Eltern und ihrer Herkunftsfamilie. Manchmal dauert diese Auszeit ein paar Wochen, ein paar Monate. Für manche ist es sogar wichtig, den Kontakt zur eigenen Familie eine Weile zu unterbrechen. Und dann kommt immer das große Schuldthema. Bin ich meinen Eltern diesen Kontakt nicht eigentlich schuldig? Muss ich im ständigen Kontakt mit meiner Familie sein? Bin ich verpflichtet, das zu tun? Und wenn ich es nicht tue, bin ich dann ein schlechter Mensch? Für viele, die christlich aufgewachsen sind, vielleicht sogar hat man dann bestimmte Sätze im Ohr. Oh, ich muss, ich soll, es wäre richtig das. Und dann ist man mitten in diesem Dilemma und weiß nicht, darf ich Entscheidungen treffen für mich und meine Heilung? Darf ich mir den Raum nehmen, den ich vielleicht auch jetzt brauche, um zu heilen? Oder muss ich parat stehen, funktionieren, zur nächsten Geburtstagsfeier da sein oder ja, vielleicht auch in Kauf nehmen, dass, wenn ich mit meinen Eltern in Kontakt bin, alte Wunden immer wieder neu aufgerissen werden und dass ich das dann einfach so hinnehmen muss und schlucken muss. Wo bewegen wir uns hier in diesem ganzen Bereich? Wo sind die Geländer, an denen wir uns entlanghangeln können? Darüber möchte ich heute im Podcast mit euch sprechen. Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Morgenlicht-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich beschäftige mich mit körperorientierter Traumaheilung und der aktuellen Zeitqualität. Ja, ich werde ganz oft gefragt, was ist denn bei meiner Art der Traumaheilung oder bei meinem Coaching-Prinzip, was ich da entwickelt habe, der Morgenlicht-Methode, was ist denn da anders als bei anderen körperorientierten Ansätzen? Und der große Unterschied ist bei mir, dass die frühkindliche Entwicklung des Menschen mit einbezogen wird. Das heißt, die Phase vor deiner Geburt, die ersten Lebensjahre und natürlich dann auch deine ganze Kindheit. Denn in dieser Phase legst du das Fundament für dein Nervensystem. Das ist die Phase, wo entweder eine tiefe Bindung entsteht zu deinen Eltern, zu deinen Bezugspersonen oder diese Bindung eben auch nicht entsteht. Und das ist die tiefste Prägephase und die Dinge, die wir da erleben, die wissen wir oft nicht rational. Wir wissen manchmal ungefähr, was passiert ist, aber wir wissen nicht genau, was uns passiert ist und was wir wirklich erlebt haben. Erst wenn wir anfangen, in unseren Körper reinzulauschen, der sich nämlich alles gemerkt hat, erfahren wir manchmal, wow, diese Phase, wo ich vielleicht als kleines Baby auf einmal ins Krankenhaus musste und ein paar Tage von meinen Eltern getrennt war oder diese frühe Trennung meiner leiblichen Eltern oder dass ich adoptiert wurde oder mal eine Weile bei einer Pflegefamilie war. Wow, das sind Dinge, die tiefes Trauma in mir hinterlassen haben und erst jetzt fange ich an zu begreifen, was ich da eigentlich erlebt habe und kann anfangen, das aufzuarbeiten. Weil in meiner Arbeit die frühkindliche Ebene so sehr mitschwingt und ein großes Thema ist, ist uns natürlich auch die Rolle der Eltern und der Einfluss unserer Eltern auf unsere frühe Entwicklung sehr bewusst. Und von allen Klienten und Seminar- und Ausbildungsteilnehmern, die mir so über den Weg laufen, gibt es doch schon einige, die es nicht ganz so leicht hatten in ihrer Familie. So ganz oft lerne ich Menschen kennen, die mit sehr viel Leuchten, mit sehr viel Präsenz hier auf die Erde gekommen sind, in eine Familie, die ganz anders war als sie selbst. So ein bisschen wie ein Kuckucksei, ja, dass du in ein Nest kommst, da sind ganz andere Vögel da, die ganz anders geartet sind als du und du fällst irgendwie so aus dem Rahmen. Aber nicht wie der Kuckuck, der dann die anderen Eier aus dem Nest schleudert, damit er selber mehr Raum hat und schön versorgt wird, ist es manchmal so, dass wir so ein bisschen das Stiefkind wurden in der eigenen Familie. Die anderen sind nicht so sensibel wie du. Die anderen sind nicht so langsam und introvertiert wie du. Die anderen stellen nicht so viele Fragen wie du. Die anderen machen einfach, was ihnen gesagt wird. Und warum klappt das alles bei dir nicht? Ja, dass man so ein Gefühl hat, ich bin eine Außenseiter, ich bin anders, ich passe nicht ganz dazu. Und das führt bei vielen Menschen natürlich von vornherein zu so einer schwierigen Situation in der eigenen Familie. Ich war nie wirklich angenommen, ich war nie wirklich anerkannt, ich habe nie wirklich mich geliebt oder versorgt gefühlt. Na, das ist bei vielen ein Thema. Bei anderen sind es aber tatsächlich auch schwierige Familienverhältnisse, wo vielleicht Missbrauch, Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Bei viel zu vielen Menschen auch schon in der frühen Kindheit. Ich dachte immer, das wäre ein absolutes Gerücht. Ich dachte immer, Missbrauch, das gibt es erst im jugendlichen Alter. Oder ja, ich weiß auch nicht, warum ich das dachte. Ich glaube, ich wollte es einfach ausblenden. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Aber je mehr ich mit Menschen arbeite, je mehr wir gemeinsam aus den Körperschränken ausräumen, was da alles so drin ist, auch an dunklen Kisten, merke ich, ach du lieber Himmel, es kann Babys treffen, es kann Kleinkinder treffen und sehr, sehr junge Kinder und ja, auch Jugendliche, aber die ganze Bandbreite. Es gibt überall Grenzüberschreitungen, Missbrauch, es gibt emotionale Gewalt, verbale Gewalt, körperliche Gewalt. Es gibt Familien, die sehr hart sind und von außen sehr, sehr harte Dinge vorgeben, sehr unmenschlich sind. Und Familienverhältnisse, die traumatisierend sind für Kinder. Egal, wie robust du bist, egal, wie sehr du versucht hast, da einen Weg zu finden und alles so anzunehmen, wie es ist und das Beste draus zu machen, es hinterlässt einfach tiefes Trauma. Für viele Kinder war es Realität, in ständiger Angst zu leben, in so einer dauernden Hab-Acht-Stellung. Und die Erwachsenen regelrecht als Monster, als unberechenbare Monster wahrzunehmen. Monster, die jederzeit explodieren können, zu denen nie Nähe hergestellt werden kann und denen man nie vertrauen kann. Und nicht, dass die Eltern unter euch, die gerade zuhören und wahrscheinlich die Ohren spitzen und sagen, oh nein, ich hatte neulich, war ich mal wütend meinem Kind gegenüber und bestimmt ist jetzt mein Kind für immer und ewig traumatisiert. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ja, wenn du merkst, oh, ich habe ein einigermaßen gutes Verhältnis zu meinem Kind und es gibt viele Momente, wo wir ruhig und gut reguliert miteinander sind und einander auch wahrnehmen können. Und dann gibt es mal einen schrägen Tag oder eine schlimme Woche oder einen krummeligen Abend. Relax. Alles in Ordnung. Das ist Menschsein. Das ist normales Leben. Die Erwachsenen heute, die ich begleite, wo wir an der Kindheit dann oft auch am Arbeiten sind, hatten dauerhaft Angst, dauerhaft das Gefühl, ich bin hier nicht willkommen. Eine Klientin hat mal beschrieben, sie hat das Gefühl, sie ist wie in einem Museum aufgewachsen, wo man sich nicht bewegen durfte, wo man, sonst schmeißt man irgendwas um und alles muss immer ordentlich sein. Und ich als Kind mit Bewegungsdrang, ich habe ja hier gar keinen Raum, ich bin hier gar nicht willkommen, ich passe hier gar nicht rein, ich muss mich selber krampfhaft ständig unterdrücken. Ja, und oder andere, die mir dann erzählen, ja gut, ich wurde halt alle paar Wochen mal mit dem Holzschuh meines Vaters durchgeprügelt und solche Dinge. Und das wird so ganz selbstverständlich erzählt, als wäre das die natürlichste, normalste Sache der Welt. Und ja, das steckt man halt so weg und so ist es halt. Aber wenn wir anfangen, wirklich reinzuspüren in den Körper, der das mitgemacht hat, kann es sein, dass da Abgründe sich auftun, dass man dann wirklich erfasst, wow, seither war ich immer erstarrt. Mein ganzer Rücken ist erstarrt, seitdem ich diese Schläge abgekriegt habe oder seitdem ich diese Grenzüberschreitungen erlebt habe, fühle ich mich anderen Menschen gegenüber nie wieder sicher, nie wieder wohl in meinem eigenen Körper. Oder jeder Mensch, der mir begegnet, habe ich das Gefühl, wann explodiert der? Ne? Ich muss ständig aufpassen, ständig sondieren. Sobald jemand anders da ist, ist es anstrengend für mich. Und da zeigt sich einfach, wie ja, manchmal Familien, wo es von außen auch niemand gesehen hat, ein sehr traumatisches Umfeld bieten können. Und das ist manchmal so dieser ganz normale Irrsinn, ja, so die Grausamkeit, die niemand sieht, die hinter Lächeln und der schönen, aufgeräumten Fassade verborgen ist. Und jeder würde sagen, du hattest doch eine glückliche Kindheit und dir ging es doch gut und du hattest doch eine tolle Familie. Aber wenn du reinlauschst in dein Inneres und anfängst, deine Sachen aufzuarbeiten, wird dir erst bewusst, was war hinter dieser lächelnden Fassade denn wirklich und was hat es für Spuren hinterlassen. Und für mich ist immer sehr, sehr wichtig, Klienten, die gerade diese frühe Geschichte aufarbeiten, an die man sich oft auch rational gar nicht wirklich erinnern kann, sie darin zu bestätigen auch, du hast das erlebt, das hat das, was dein Körper dir gerade hier zeigt, diese Gefühle, die da rauskommen, ne, die hatten ihre Berechtigung. Das war, was ein Baby fühlt, was das erlebt oder ein Kleinkind fühlt. Und oft mischen wir uns da ein und schauen aus der Erwachsenenperspektive und denken, ja, warum muss denn jetzt ein Kind tagelang in der Hab-Acht-Stellung sein, nur weil es ab und zu verprügelt wird? Es kann sich ja zwischendurch auch locker machen und sagen, ach, ich werde ja nur ab und zu verprügelt. Ne? Und das ist, wie ein Erwachsener vielleicht denken würde oder wie jemand mit mehr Kraft, mit mehr Größe, mit mehr Raum die Dinge sehen würde. Aber je kleiner wir sind, je hilfsbedürftiger wir sind, je schutzloser wir sind, umso härter treffen uns manchmal auch scheinbar kleine, unwichtige Dinge. Ja, dass die Mama 3 Wochen nach der Geburt schon wieder arbeiten ging und du in der Kinderkrippe warst mit Hunderten von anderen Babys und du nicht mehr gewusst hast, wo ist Mama, wo ist zu Hause, wo bin ich, und in so einer Art völlig überreizten, leeren, unheimlichen Zustand geraten bist. Heute als Erwachsene fragen wir uns dann, ja, warum kann ich nachts nicht schlafen oder warum komme ich in diese Nervenüberreizung, warum habe ich diesen Dauerstress? Und das ist, weil ein Teil von uns immer noch da ist, immer noch dieselben Bedürfnisse hat nach Nähe, nach Geborgenheit, Körperkontakt und so weiter, Halt und Schutz, aber immer noch eben in dieser schlimmen Lage ist. So. Und wenn du dabei bist zu heilen und dein Trauma zu heilen, geht es dir oft schlechter, während das Trauma heilt. Das ist so ein bisschen paradox, ne? Weil wir erwarten, während ich heile, soll es mir ja schrittweise immer besser und besser gehen. Und ja, im Hintergrund ist es auch so, dass du immer mehr Kapazität entwickelst, dass du dein Nervensystem regulierter wird, dass im Hintergrund auch vielleicht mehr Ruhe reinkommt. Aber du musst dir vorstellen, unser Körper hat ja dieses Trauma verpackt, verstaut, weggesperrt, aus unserem Bewusstsein auch rausgehalten. Und jetzt gehen wir diesen Weg rückwärts und holen das sozusagen wieder in unser Bewusstsein. Das, was ausgeblendet war, wird wieder eingeblendet. Den Schmerz, den du über Jahrzehnte nicht gefühlt hast, den fängst du jetzt an zu fühlen. In Wellen. Und wenn du eine gute Begleitung hast oder eine gute Anleitung, dann hoffentlich auch in gut verdaulichen kleinen Häppchen stellst du dich diesen Gefühlen und es geht dir in der Zeit schlechter und du bist dünnhäutiger, sensibler und schutzbedürftiger, wie jemand, der eine körperliche Wunde hat. Ja, wenn du dir den Arm aufgeratscht hast und da ist alles offen und wund und das tut richtig dolle weh, dann hat man das Gefühl, ich möchte das schützen, ich möchte heilen, ich brauche Raum dafür. Ja? Ich mag jetzt nicht mit Sandpapier oder einer Wurzelbürste da abgebürstet werden. Und dann kann es sein, dass Begegnung mit Menschen, die den ursprünglichen Schmerz vielleicht verursacht haben, für dich echt schwierig ist. Und das ist nicht, weil du böse bist und nachtragend und gemein und arrogant und egoistisch, sondern das ist, weil dein Wesen dabei ist, eine tiefe Wunde zu heilen und derjenige, der diese Wunde vielleicht geschlagen hat, damals, vielleicht auch ohne es zu wollen, hat es nur gut gemeint, hat das Baby tagelang schreien lassen, weil der Kinderarzt das damals so erklärt hat. Aber wenn du demjenigen begegnest, dann ist das für diesen Anteil von dir, für das Baby in deinem Inneren immer noch derjenige, der nicht kam, als ich geschrien habe oder der Bedrohliche, der mich hier verprügelt hat oder schlimmere Dinge, die da passiert sind oder mich abgelehnt hat oder mich immer runtergemacht hat. Und während du heilst, während diese Wunden Stück für Stück offen liegen, ans Licht kommen, ist es schwieriger, das dann auszuhalten, dass derjenige direkt vor dir steht oder dass man einen Tag gemeinsam verbringt oder telefoniert oder. Weil allein die Energie von demjenigen bringt das alles ins Schwingen und es ist manchmal dann einfach super unangenehm. Ja, und da kommen dann oft diese Schuldgefühle auf, dass man denkt, eigentlich müsste ich doch mich regelmäßig einlassen, auf Familientreffen, Termine, Kontakt und so weiter. Und gerade diejenigen von euch, die vielleicht auch diesen christlichen Hintergrund haben, dann habt ihr das im Kopf, man soll Mutter und Vater ehren und wie mache ich das jetzt und darf ich dann Abstand halten, ja oder nein, muss ich nicht doch dann eigentlich. Und ich möchte einfach so ein bisschen Klarheit oder vielleicht ja einfach nochmal eine andere Perspektive reinbringen. Und die erste Perspektive ist, jeder, der gerade im Schmerz ist und überfordert ist oder gefordert ist davon, hat ein Recht darauf, sich zurückzuziehen und sich Raum zu nehmen, zu heilen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ja, wenn du jetzt hier sitzt und 40 Fieber hast, dann habe ich nicht ein Recht darauf, dass ich jetzt mit dir sprechen darf, weil wir jetzt einen Termin hatten, sondern ich muss dann akzeptieren, du hast jetzt 40 Fieber und du legst dich jetzt besser ins Bett und trinkst Tee und sorgst für dich, damit es dir wieder besser geht. Punkt. Ja, das ist in dem Moment wichtiger als ich hatte doch einen Termin mit dir und ich hatte Erwartungen an dich und so weiter. Und du wirst in deinem Menschen, in deinem Leben Menschen haben, die das akzeptieren, die einfach wahrnehmen, jeder muss erstmal so weit für sich sorgen, ne, dass einigermaßen alles okay ist. Und du wirst Menschen haben, die das nicht akzeptieren. Die sagen, mir ist es egal, wie es dir geht. Ich will das von dir haben, was ich von dir haben will. Ob du vor Schmerz wimmernd zusammenbrichst während dem 80. Geburtstag oder der goldenen Hochzeitsfeier oder was auch immer, ob du in Panikzuständen mit bleichem Gesicht und schlotternden Knien irgendwo dich an den Rand drängst, das ist mir völlig egal. Ich will den schönen Schein aufrecht behalten. Ich will dich haben. Ich habe ein Recht auf dich. Und das stimmt nicht. Kinder wenn sie klein sind, haben ein Recht auf ihre Eltern. Kinder haben ein Recht darauf, dass die Eltern für sie sorgen, wenn sie es selber noch nicht können. Das stimmt. Und vielleicht könnte man auch sagen, wenn Eltern alt werden, haben sie ein Recht darauf, dass Kinder zumindest darauf achten, erwachsene Kinder, dass die Eltern unterkommen, versorgt sind, na, dass soweit alles im Rahmen ist. Aber Eltern haben kein Recht darauf, dass du dich selbst missbrauchst und über deine Grenzen gehst und dir schadest und deine Wunden nochmal neu und unnötigerweise aufreißt. Eltern haben kein Recht darauf, mit dir zu machen, was sie wollen, nur dass es ihren Vorstellungen genügt. Niemand hat ein Recht auf dich. Weder Chef, Nachbarn, ne? Niemand hat da ein Recht darauf. Und als jemand, der selber Christ ist, ich sehe das schon so, dass in den, dass die, da was dran ist, Mutter und Vater zu ehren. Ich habe da ganz viel mit unserem Pfarrer auch immer wieder drüber gesprochen, weil mich das Thema natürlich auch beschäftigt. Und ich bringe ihm immer dann meine Fragen, ne, auch von anderen Leuten, die mich dann fragen, Lea, wie ist das? Und oh, muss man nicht und so. Und dann kriegt er immer alles geballt um die Ohren gehauen von mir. Und was ich sehr schön fand, was er mal gesagt hat, ist, Mutter und Vater kann man ja als leiblich, dass man kann diese körperlich-leibliche Ebene sehen. Mutter ist, na, wer dich 9 Monate im Körper getragen hat. Vater ist, na, der leibliche Vater von der DNA her. Man kann aber auch sagen, Mutter ist eine Rolle und Vater ist eine Rolle. Eine Rolle, die die Aufgaben beinhaltet und Pflichten beinhaltet. Die Rolle einer Mutter, ne, für das Kind zu sorgen, es zu beschützen. Die Rolle eines Vaters genauso auch zu sorgen und zu beschützen. Und ich glaube, dass wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dass wir reinspüren können und wenn du bei deinen leiblichen Eltern aufgewachsen bist, kannst du einfach wahrnehmen, zu welchem Grad haben diese Menschen diese Mutter- oder Vaterrolle überhaupt erfüllt. Ja, weil eine Mutter, die nie für dich gesorgt hat oder dich nie wahrgenommen hat und nie Nähe zulassen konnte zu dir, na, das ist vielleicht immer noch die Frau, die dich auf die Welt gebracht hat, aber inwieweit ist diese Mutterrolle überhaupt erfüllt? Bei einem Vater genauso. Ein Vater, der dich geschlagen hat, angeschrien hat. Oder ein Vater, der vor deiner Geburt schon verschwunden ist und nie was mit dir zu tun hatte. Inwieweit ist dieser Mensch Vater? Finde ich wichtig, das mit einzubeziehen. Ja, weil viele Menschen nennen sich, ich bin deine Mutter und ich habe Recht auf dich oder ich bin dein Vater und verflixt noch eins und deshalb darf ich jetzt. Und wir können auch hinterfragen, bist du wirklich? Hast du wirklich für mich gesorgt, mich geschützt? Und in dem Maße, wie du das bejahen kannst, ne? Und bei jedem wird es wahrscheinlich ein klein bisschen sein, bei manchen wird es ganz viel sein, dass du merkst, ja, die haben so für mich gesorgt und die haben mich so beschützt. Die waren so für mich da. Und dieser Teil, das ist echtes Mutter und Vater sein. Und den können wir ehren. Und das fühlt sich auch richtig gut an, den zu ehren und dafür dankbar zu sein. Und wenn du jetzt auf deine Familiengeschichte schaust und sagst, ja, Lea, sehr witzig, zwischen all den Schlägen, all dem Missbrauch, all der Vernachlässigung, ja gut, dieses eine schöne Gespräch, da hat es sich so angefühlt, als hätte ich eine Mama oder einen Papa. Dann nimm das, nimm diesen kleinen Teil, achte und ehre diesen kleinen Teil, halt den heilig und schau da ab und zu hin und nimm das dankbar an. Das finde ich eine gute Sache. Und das andere ist auch wichtig zu sehen. Jemand, der uns missbraucht, jemand, der uns verletzt, jemand, der uns schlägt, anschreit und so weiter. Das ist im Moment jemand, der uns Schaden zufügt. Jemand, der uns vernichtet. Das kann nicht Mutter oder Vater sein. Das ist ein Mensch, der seine Rolle verlassen hat und als Angreifer auf dich zukommt, als Vernichter, als jemand, der dir Schaden zufügt, als Feind. Und das ist wichtig, das auch wahr und ernst zu nehmen. Ja, weil gerade für die kindlichen Anteile in uns, denen kannst du nichts vormachen. Denen kannst du nicht erzählen, der den Holzschuh schwingt und dich zerprügelt da, das ist ein lieber Papa. Mein Körper sagt Autsch, Autsch, Autsch und mein Nervensystem leidet und ich habe Trauma in meinem ganzen Rücken. Und das ist wichtig, das auch anzuerkennen, so verwirrend es sein mag, ne, dass wir den guten Teil wahrnehmen und auch wertschätzen. Und da, wo wir wirklich Opfer waren und wo die Menschen, die wir unsere Eltern nennen, Täter waren, dass wir das wahrnehmen. Nicht böse oder das sind jetzt für immer und ewig schlechte Menschen oder so. Wir müssen nicht nachtragend sein. Wir können sogar auch vergeben, wenn wir anfangen, unsere eigene Geschichte aufzuarbeiten. Also ich merke dann im Laufe der Jahre, habe ich immer mehr Frieden damit, dass es so war. Nicht, dass ich toll finde, aber ich habe inneren Frieden damit. Und Vergebung kann einseitig sein, ja, dass du siehst, dass du hast es deinen Teil aufgearbeitet und sie sehen es nicht. Sie sagen, hey, es war bestens. Prügeln war super, würde ich wieder machen. Ja, war doch alles klasse so. Und ich sehe meinen Teil nicht und was fällt dir überhaupt ein? Ja, und ich will auch nicht darüber reden und ich bin nicht bereit, da mit dir gemeinsam zu wachsen, sondern ich halte fest an meinem, wie ich bin und wie ich meinen Schmerz nach außen weitergebe und auslebe. Und da müssen wir dann Grenzen setzen. Wenn jemand nicht bereit ist, auf diesem Weg der Heilung mit uns zu gehen oder uns freundlich auch einfach zu erlauben, unseren Weg zu gehen, selbst wenn derjenige den eigenen Weg noch nicht beschritten hat, dann müssen wir Grenzen setzen. Und das ist auch super wichtig. Ja, weil Jesus sagt es immer so schön, man soll nicht einmal die Eltern über Gott stellen. Und für mich ist es so, dass wenn uns Gott einlädt zu heilen, wenn da so eine tiefere Einladung da ist, du darfst heilen, du darfst werden, wer du wirklich bist. Du darfst immer mehr liebevoll werden, ne, für dich, aber auch anderen gegenüber. Dann hat das Priorität. Und es ist nicht deine erste Pflicht, in Missbrauchsumgebungen zu bleiben und freundlich zu lächeln und das alles so hinzunehmen und runterzuschlucken, nur damit es anderen Menschen dann damit besser geht. Ja, und ganz ehrlich, selbst wenn du versuchst, dich zu verbiegen und falsch zu lächeln und gute Miene zu bösem Spiel zu machen, die werden nie zufrieden mit dir sein. Das wird nie wirklich, weil die werden immer spüren, in dir ist irgendwas, du siehst irgendwas. Dieses Bewusstsein in dir, das ist wie ein Licht, was immer da auf diese dunklen Abgründe fällt und das ist unangenehm. Und deshalb ist man dann auch oft der Sündenbock und der ausgeschlossen wird oder über den schlecht geredet wird. Und ich glaube, da können wir dann mit unserem Erwachsenen selbst manchmal einfach sagen, okay. Ja, ich bin dann eben der Aussteiger, der einen anderen Weg beschreitet und der sich wirklich auch für Heilung entscheidet und dafür einsetzt. Dann bin ich halt derjenige. Dann bin ich halt die Komische oder der Komische. Und ich bewirke dadurch einen wirklichen, echten Neubeginn. Ich bewirke dadurch, dass ich erstmal mein eigenes Inneres immer mehr erlöse, in die Heilung bringen kann, dass es in mir friedlich wird und dann, dass ich diesen Frieden auch nach außen weitergeben kann. Ja. Und ja, dann kann ich nicht mehr eure Spiele einfach mitspielen, diese Macht- und Gewalt- und Missbrauchsspiele und dann noch nach außen hin die schöne Fassade. Nein, das mache ich nicht. Und von daher darfst du, würde ich sagen, wirklich immer reinspüren und sagen, was tut mir gut, was kann ich jetzt im Moment machen, während ich heile und was kann ich im Moment nicht machen. Weil wenn wir durch Heilungswellen auch wieder durch sind, dann sind wir manchmal auch sehr robust und dann machen uns manche Dinge auch überhaupt nichts mehr aus. Ja, dann gibt es eine Phase, wo wir es nicht so gut haben können, aber danach geht es wieder total easy und locker. Und ja, ich glaube, dass das eine wichtige Sache ist und wirklich wichtig auch, das zu entlarven, weil manchmal nennen wir dann die Forderungen von der Herkunftsfamilie, wir werten das als, die haben Recht und ich bin komisch, statt zu sehen, die wollen ihre Sachen beibehalten und wollen mich verbiegen, damit sie sich nicht verändern müssen. Und das ist nicht unbedingt legitim. Ja? Du darfst heilen, du darfst erwachen, du darfst deinen Weg gehen. Und Menschen können mit dir sein und dir freundlich zuwinken und auch mal bereit sein, ein bisschen Abstand zu halten, dir Zeit zu lassen, offen zu sein. Ja, dann machen wir ein bisschen weniger Kontakt, melde dich, wenn es wieder anders wird. Das ist möglich. Oder sie können festhalten mit Gewalt und dich verteufeln, sobald du nicht mehr mitspielst. Und da ist dann auch tatsächlich keine Beziehung möglich. Weil Beziehung wächst nie auf Angst und Dominanz und Unterdrückung. Und wenn du nicht machst, was wir wollen, dann verteufeln wir dich. Beziehung wächst auf Liebe, auf gegenseitigem Verständnis, auf Anteilnahme, auf ich möchte, dass es dir gut geht und dass du deinen Weg gehen kannst. Und wir finden Wege miteinander. Mal sind wir uns näher, mal sind wir ein bisschen weiter voneinander entfernt, aber wir finden diese Wege. Und von daher wollte ich einfach denjenigen von euch Mut machen. Und vielleicht habt ihr Lust, in den Kommentaren noch ein bisschen wiederzugeben, wie es euch einfach damit geht. Habt ihr Kontakt zu euren Eltern? Und wenn ja, ist es leicht? Sind die verständnisvoll? Unterstützen die dich auf deinem Weg? Ist es schwer? Hast du große Schuldgefühle und denkst, oh nein, schon wieder ein Geburtstag oder oh, schon wieder ein Anruf oder schon wieder ein Treffen und oh, ich kann nicht? Und wie gehst du damit um und wie denkst du darüber? Stimmst du mir dazu, dass wir uns Zeit nehmen dürfen oder eher nicht? Wie siehst du es? Teils gerne in den Kommentaren mit. Und für diejenigen von euch, die auf diesem Heilungsweg sind und sagen, boah, wie gehe ich denn um mit diesen ganzen Sachen, die hochkommen können in meinem Inneren? Ob das jetzt die Schuldgefühle sind, ob das Ängste sind, ob das alte Panikzustände, Hab-Acht-Zustände sind, unterdrückte Wut, die du dein Leben lang runtergeschluckt hast oder so eine innere Erstarrung, in der du vielleicht seit Kind einfach drin hängst und du weißt einfach nicht, wie du rauskommen sollst und herkömmliche Methoden, oft auch herkömmliche Therapie, die hilft dir nicht so wirklich weiter, du kommst nicht so richtig ran, an was es eigentlich liegt, habe ich eine ganz tolle Nachricht für dich. Ich bin nämlich dabei, gerade vorzubereiten. Ich werde in diesem Sommer meinen großen Morgenlicht-Online-Kurs, wo du die Morgenlicht-Methode kennenlernst, wo du dich körperorientiert dabei selbst unterstützen kannst, dein Trauma zu heilen, auch unter Einbeziehung der frühkindlichen Ebene. Den werde ich diesen Sommer begleitet anbieten. Das ist ein 7-wöchiger Kurs, normalerweise einfach für Selbststudium. Da gehst du so alleine für dich durch. Und weil wir gehört haben, dass so viele von euch begeistert sind von dem Kurs, aber sich wünschen, ich will da noch mal ein bisschen Rückenwind haben. Ich hätte da gern ein bisschen Community. Ich möchte Fragen stellen können. Ich möchte mit anderen gemeinsam auch die Übungen machen. werde ich den einfach vom 15. Juni bis 31. Juli begleitet anbieten. 7 Wochen lang gehen wir da Schritt für Schritt durch die Module durch. Jede Woche gibt es einen Live-Call mit mir via Zoom. Mein Oasenteam, meine Helferinnen, die bieten auch nochmal Live-Events an, so kleine Sachen, wo richtig so ein bisschen so ein Community, wir heilen gemeinsam, wir gehen jetzt gemeinsam da durch. Und vor allem für diejenigen von euch, die es auch wirklich so ein bisschen selbst in die Hand nehmen wollen. Und ich kenne es von mir, wenn man anfängt und merkt, ich habe Trauma im Gepäck, weiß man manchmal nicht, okay, was sind die richtigen Methoden? Warum? Was ist es überhaupt? Ne? Man steht so ein bisschen im Wald. Und dieser Kurs gibt dir erstmal einen super Überblick. Du verstehst dann total, was in deinem Körper los ist, wie dein Körper Trauma speichert und wieder loslassen kann, was du brauchst. Und du lernst Schritt für Schritt, wie du dir selbst helfen kannst. Und die ganzen unterschiedlichen auch, ne, Zustände, in denen man sein kann, die herausfordernd sind, die lernst du alle kennen und du lernst für jedes Werkzeuge, die du selbst im Alltag anwenden kannst. Also so ein bisschen wie, werde dein eigener Traumaheiler. Und ich glaube, das ist jetzt ein Wissen, was wir alle brauchen. Das hätten wir sowieso schon immer gebraucht, aber jetzt kommt es mehr so in unser Bewusstsein. Und ich glaube, wer da Lust hat, so ein bisschen auf den neuesten Stand sich zu bringen, für den könnte es ein super guter Kurs sein. Ab 5. Mai beginnt die Anmeldung und wart auf jeden Fall damit, den Kurs dir zu kaufen bis zum 5. Mai, weil wir einen super duper Sonderpreis für euch einrichten werden, damit möglichst viele von euch sich das auch ermöglichen können, daran teilzunehmen. Wenn du den Kurs schon hast, kannst du dich total entspannt zurücklehnen und dir vielleicht die Termine schon mal notieren. Im Kurs selbst wirst du dann alle Infos finden und kannst einfach ganz gemütlich mitmachen, wie du möchtest und alle Angebote nutzen. Und wenn es gut läuft, kann ich mir das auch vorstellen, dass wir das einmal im Jahr machen werden, den Kurs live anzubieten. Und wenn du den Kurs hast, kannst du jedes Jahr einfach wieder mitmachen, vertiefen, weiter reinkommen. Ich habe das bei mir gemerkt, manchmal kann man den Kurs wieder und wieder und wieder machen und jedes Mal merkt man, oh, jetzt verstehe ich das und wow, jetzt komme ich an diese Ebene ran und du wächst einfach immer weiter. So, ja. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und wie gesagt, lass mir einen Kommentar da und berichte ein bisschen, wie es dir geht mit Herkunftsfamilie, Eltern, Kontaktabbruch, Kontakt halten und so weiter. Bis dann!